Wie sichert die Polizei die Spuren nach einem Einbruch? Welche Spuren sind vor Ort zu finden und wer sucht und sichert die Spuren eigentlich? Darum geht es in der heutigen Folge von Blaulichtstimme, dem Podcast der Polizei Recklinghausen. Mein Name ist Andreas Lesch und bei mir ist Frauke Krause von der K-Wache. Hallo.
Hallo. Blaulichtstimme, der Podcast der Polizei Recklinghausen.
Frauke, schön, dass du da bist und ich würde sagen, wir legen los. Ich stelle dich kurz vor, Frauke Krause, 48 Jahre alt, du bist seit 9 Jahren bei der K-Wache, davor warst du unter anderem auf der Polizeiwache in Mahl im Wach- und Wechseldienst, Kriminaldauerdienst, K-Wache, KK 32, viele Namen, alles eine Dienststelle und auch wenn ihr mehrere Namen habt, ihr seid 24 Stunden am Tag erreichbar, du machst also auch Nachtschichten.
Ja genau, wir machen Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst und sind 24/7 für die Bürger erreichbar.
Und natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, das weiß ich selber noch auf dem Streifendienst, wenn wir Einbrüche haben, dann versuchen wir euch erstmal zu erreichen und dann kommt ihr raus und macht die Arbeit und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Ja, eine der ersten Fragen, die mir einfällt, ist, wenn man einen Krimi im Fernsehen sieht und die Kripo kommt dann vor Ort und macht die Spurensuche, die haben fast immer einen weißen Schutzanzug an, ist das bei dir auch so, ist das richtig, trägst du immer einen weißen Schutzanzug?
Den weißen Schutzanzug tragen wir eher selten, eher bei Kapitaldelikten, bei Einbrüchen eher weniger. Da reicht es, dass wir mit Handschuhen und Mundschutz ausgestattet sind, um die Spuren am Tatort zu schützen.
Ihr habt nicht nur mehrere Namen, sondern ihr seid auch bei Weipen eben nicht nur bei Einbrüchen im Einsatz. Wann werdet ihr dazu gerufen? Was sind so im Kern dann eure Aufgaben?
Also unsere Hauptaufgabenfelder sind die Einbrüche tatsächlich. Im Tagesdienst nehmen wir die auf, unter anderem Wohnungseinbrüche und auch Geschäftseinbrüche. Und nach dem Tagesdienst, also ab 16 Uhr, wenn die Kommissariate Feierabend haben, übernehmen wir auch andere Deliktsfelder wie Sexualdelikte, Todesermittlungen, Raubtatorte, also Raub in Wohnung, Raub auf Geschäfte, machen Haftsachenbearbeitungen, erkennungsdienstliche Behandlungen, Fingerabdrücke, Fotos von Tätern nehmen und so weiter.
Also im Prinzip alles das, was dann nach den Bürodienstzeiten anfällt. Ne? Wir haben für alles haben wir Kommissariate, die das zur Geschäftszeit, zu Bürozeiten erstmal selber abarbeiten. Und wenn die nicht mehr da sind, dann dürft ihr das alles übernehmen.
Genau.
Wir haben in der ersten Folge schon mit Jonas Meyer gesprochen über die Arbeit des Wach- und Wechseldienstes. Das war die allererste Folge, die wir gemacht haben. Die Kräfte des Streifendienstes sind also in der Regel erstmal die ersten bei einem Einbruch, übernehmen da auch schon mal die ersten Aufgaben. Was übernehmt ihr genau vom Streifendienst und wie geht es dann bei euch vor Ort weiter oder für euch vor Ort weiter?
Wenn die Kollegen vom Streifendienst den Tatort aufgenommen haben, werden wir informiert. Wir werden in Kenntnis gesetzt über das, was vorliegt, ob es Wohnungseinbruchsdiebstahl ist oder ein Einbruch in einen Geschäftsraum. Und wir begeben uns dann zu dem Tatort. Wir nehmen Tatorte im Kreis Recklinghausen auf, plus Bottrop, sind also viel unterwegs. Auf der Anfahrt verschaffen wir uns schon einen Überblick über die Örtlichkeit. Wo befindet sich der Tatort? Ist das eine ruhige Einfamilienhaussiedlung oder befinden wir uns an der Hauptstraße? Was für eine Tatörtlichkeit haben wir? Haben wir ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung im Mehrfamilienhaus? Und auf der Anfahrt schauen wir natürlich auch schon, ob er an einer viel befahrenen Straße liegt und was für einen Eindruck die Örtlichkeit macht.
Wenn ihr dann vor Ort ankommt, dann seid ihr in der Regel immer zu zweit. Und das Bild habe ich immer noch vor Augen. Einer von beiden hat meistens eine Kamera in der Hand und der oder die zweite fragt dann schon mal den Sachverhalt bei den Einsatzkräften vor Ort ab. Ne? So läuft es in der Regel, wenn ihr dann vor Ort wirklich ankommt.
Ja, in der Regel ist es oft so, dass die Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort sind, dass wir da ankommen und die Geschädigten nur noch vor Ort sind. Und wir teilen uns auf, die beiden Beamten. Ein Beamter macht den objektiven Tatbefund, der andere den subjektiven Tatbefund. Und derjenige, der den objektiven Befund macht, wird von Anfang an alles aus der Ferne schon fotografisch dokumentieren und dann immer näher rangehen mit der Kamera und alles mit der Kamera festhalten. Und der zweite Beamte, der den subjektiven Tatbefund aufnimmt, der geht ins Gespräch mit den Geschädigten, der kriegt das Tatortübergabeformular, was durch die Streifenwagenbesatzung ausgefüllt wurde, übergeben. Und dann kriegen wir schon mal einen ersten Einblick darüber, was vorliegt und was die Kollegen schon alles festgestellt haben und machen uns dann selber natürlich auch noch mal einen Überblick über den Tatort.
Heißt also im Prinzip, ihr teilt euch auf. Der eine macht mehr oder weniger das, was man fotografisch festhalten kann, Spuren suchen, Spuren sichern. Und der andere nimmt dann eben das Gespräch auf, du hast gerade schon gesagt, mit Geschädigten, möglicherweise vielleicht sogar Tatverdächtigen, wenn wir sie denn haben. Aber das macht ihr wahrscheinlich eher nicht vor Ort, ne? Dass Tatverdächtige vor Ort schon vernommen werden?
Nee, das machen wir nicht. Die Tatverdächtigen werden dann, wenn welche ermittelt werden können oder wenn welche festgenommen worden sind, vor Ort durch Wache und Wechseldienst mit zur Wache genommen und die werden dann im weiteren Verlauf weiter bearbeitet.
Jetzt gehen wir mal auf das ein, was viele wahrscheinlich dann eben mit der K-Wache verbinden. Spurensuche, Spurensicherung. Fingerabdrücke kennt vermutlich jeder. Die kann man vor Ort hinterlassen, aber eben auch DNA-Spuren. Das hat jeder schon mal im Film gehört. Da hört es bei euch ja aber überhaupt gar nicht auf. Nach was für Arten von Spuren sucht ihr sonst noch?
Wir suchen nach allen Spuren, die uns weiterbringen können. Und jede Spur kann uns weiterbringen. Deswegen ist uns ein großes Anliegen, dass die Geschädigten versuchen, so wenig Spuren wie möglich zu verändern und sich so lange, bis wir eintreffen, zurückzuhalten und am besten nichts mehr verändern an dem Tatort. Weil jede Spur, die nochmal angefasst wird oder jedes Gefäß, was nochmal angefasst wird, überlagert mögliche DNA-Spuren vielleicht von den Tätern und macht es für uns schwieriger, hinterher Spuren auszuwerten. Wir schauen im Gartenbereich, ob wir Schuheindruckspuren finden, dann kann es sein, dass im Haus Dreckanhaftungen durch die Schuhe von den Tätern hinterlassen werden, dass die genau den Weg zeigen, den die Täter in dem Haus gegangen sind, ob die in die obere Etage gegangen sind, ob die vielleicht noch den Keller betreten haben. So können Spuren zeigen, wo die Täter gehandelt haben und wo sie gesucht haben. Zudem gibt es manchmal auch die Situation, dass Täter sich bei dem Aufhebeln eines Fensters oder Einschlagen einer Scheibe verletzen können, sodass Blutspuren vorhanden sind und die Blutspuren sich vielleicht auch im weiteren Verlauf in der Wohnung oder in dem Haus nochmal wiederfinden, sodass wir auch einen Hinweis dann darauf haben, was wie die Täter da vorgegangen sind.
Also wenn ich das richtig verstehe, ihr habt eine Möglichkeit, über die Spuren euch auch schon mal so ein Bild zu verschaffen. Was ist vor Ort passiert? Wo ist ein Täter vielleicht hergegangen? Wo ist er reingekommen? Wo ist er wieder rausgekommen? Jetzt kann man sich das vorstellen, gerade wenn jemand vielleicht verletzt ist oder so, dann sind da vielleicht Bluttropfen. Und wenn da mehr Blut ist, dann hat der Täter sich da vielleicht länger aufgehalten. Also ihr könnt so ein bisschen an den Spuren schon lesen, was könnte der Täter gemacht haben? Wo ist er gewesen?
Ja, wir versuchen uns in der Regel so ein bisschen in den Täter hineinzuversetzen. Wie hat der gehandelt? Welche Wege ist er gegangen? Wie ist er vorgegangen in der Tatörtlichkeit? Manchmal findet man auch zurückgelassenes Täterwerkzeug, was die dann in der Eile vergessen haben. Das ist dann auch ein Hinweis, dass sie vielleicht abgebrochen haben, die Tat zu Ende durchzuführen, weil sie vielleicht den Nachbarn gehört haben oder irgendwelche Geräusche gehört haben, weil die geschädigt nach Hause gekommen sind oder ähnliches.
Was vielen ja als Bewohner auffällt, sind ganz oft so die ersten Hebelmarken, ne? Also manchmal ja auch erst Tage danach, irgendwie beim Fensterputzen wird ein versuchter Einbruch dann festgestellt. Hebelmarken, Werkzeugspuren, auch alle Spuren, die ihr mit aufnehmt und mitunter ja auch vergleichen könnt, passt ein Werkzeug zum Beispiel zu einer gewissen Spur.
Ja, deswegen ist das ganz toll, wenn wir Werkzeuge vor Ort finden, weil dadurch können zum Beispiel verschiedene Taten zusammengebracht werden. Wir können die Werkzeugspuren an den Fenstern oder die Hebelmarken an den Fenstern und an den Rahmen mit bestimmten Methoden sichern und dann können die im Labor abgeglichen werden und dann kann man auch feststellen, dass mit einem bestimmten Werkzeug an verschiedenen Örtlichkeiten Fenster aufgehebelt oder Türen aufgehebelt wurden und kann dann eine Tatserie zum Beispiel erkennen.
Du hattest es eben schon einmal erwähnt, am liebsten ist natürlich immer, wenn die Bewohner von Wohnungen und Häusern nichts verändern. Hast du da so Beispiele? Bist du mal zu einem Tatort gekommen, da ist schon aufgeräumt worden oder man hat vorsichtshalber schon mal geputzt, weil ja gleich die Polizei noch kommt, das soll nicht unordentlich aussehen?
Tatsächlich kommt das manchmal vor, gerade bei älteren Menschen, denen ist das dann unangenehm und bei denen sieht das nie so unordentlich aus und die schämen sich dann teilweise dafür. Es kann aber auch mal vorkommen, dass denen gar nicht bewusst ist, dass es eingebrochen wurde und dass sie irgendwas aufräumen, von dem sie denken, dass das jemand anders des Hauses liegen gelassen hat und dann hinterher feststellen, dass es vielleicht doch ein Einbruch war.
Stichwort Vergleichsproben. Ihr braucht mitunter ja auch von den Bewohnern, braucht ihr Vergleichsproben. Was genau stellt ihr damit an?
Genau. Wir benötigen immer Vergleichsproben von allen Bewohnern des Hauses oder der Wohnung, um festzustellen, wenn wir DNA-Spuren sichern, ob die DNA-Spuren von einem möglichen Täter stammen oder von Berechtigten. Weil jeder Berechtigte hinterlässt in seinen eigenen Räumlichkeiten DNA-Spuren. Und die werden wir auf jeden Fall finden. Und da müssen wir herausfiltern, ob es da noch zusätzliche DNA-Spuren gibt, die jetzt zum Täter führen. Das wird dann hinterher durch das LKA ausgewertet.
Wie aufwendig ist so eine Spurensuche vor Ort? Das wird ja wahrscheinlich aber auch nicht mal gleich sein, je nachdem, wie viele Spuren ihr natürlich auch findet. Ist das jetzt eine Arbeit, die in ein paar Minuten erledigt ist, oder ist das für euch schon wirklich eine aufwendige Geschichte, bis alle Spuren mal so gesichert sind?
Es ist immer abhängig davon, wie viel die Täter uns hinterlassen haben. Haben die an mehreren Fenstern versucht, diese aufzuhebeln und hatten erst keinen Erfolg und haben dann weitergesucht und haben dann vielleicht ein auf Kipp stehendes Fenster gefunden, durch das sie besser reinkamen. Dann haben wir natürlich mehr Spuren, und genauso bei den Durchsuchungserscheinungen in der Wohnung ist es auch davon abhängig, wie viel die da agiert haben.
Hast du Tatorte, bei denen du sofort weißt, so und so sind die vorgegangen, oder umgekehrt? Erlebst du das auch manchmal, dass du anhand der Spuren schon denkst, boah, ganz so stimmt die Geschichte aber nicht, wie sie mir erzählt wurde, das passt überhaupt nicht zu den Spuren zusammen?
Tatsächlich hatten wir mal einen Einbruch, auch noch in der Silvesternacht, und an den kann ich mich sehr gut erinnern, weil mein Kollege und ich beide festgestellt haben, dass die Aussagen von dem Geschädigten und die Spurenlage überhaupt nicht übereinstimmt und dass wir vor Ort dann schon festgestellt haben, dass das ein vorgetäuschter Einbruch war, was sich hinterher auch rausstellte anhand der Spuren, die wir dann belastend für ihn sichern konnten, dass das wirklich der Fall war.
Heißt also, nicht nur Geschädigte oder Tatverdächtige erzählen etwas, ja, sondern euch erzählen auch die Spuren mitunter die Wahrheit oder das, was könnte passiert sein. Und genau das müsst ihr dann eben auch sichern. Wir stellen uns vor, ihr seid jetzt am Tatort fertig, es geht zurück in die Dienststelle. Damit ist dann aber noch nicht Schluss. Die schriftlichen Arbeiten stehen an und die sind oft sogar relativ umfangreich. Allein die Wohnung mit ihrer Aufteilung wird genau beschrieben. Was müsst ihr alles dokumentieren?
Wir schreiben eine Strafanzeige mit dem Straftatbestand der Tat. Also ob es jetzt ein Wohnungseinbruch, Diebstahl war oder ein Geschäftseinbruch. Dort werden alle objektiven und subjektiven Merkmale aufgeführt. Dann fertigen wir eine Lichtbildmappe mit den gefertigten Fotos, und für die Spuren fertigen wir einen Spurensicherungsbericht, der dann zu unserer KTU, also der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle, weitergeht, und dort werden dann auch die Spuren weiter ausgewertet. Wenn es Geschädigte gibt, die sehr traumatisiert sind oder die stark nachhaltig beeindruckt sind, dann fertigen wir auch mal einen Bericht für die Opferschützer, dass die dann im Nachhinein nochmal in Kontakt mit den Geschädigten treten können. Weil für uns ist der Einbruch ein tägliches Geschäft, aber für die Geschädigten ist das halt eine besondere Situation. Und der eine verkraftet das besser und der andere halt schlechter.
Guter Hinweis nochmal, das Thema Opferschutz. Die beiden Kolleginnen waren in Folge 3 da. Wer die verpasst hat, jetzt dringend nachholen. Zum Schluss noch drei ganz kurze Fragen an dich und kurze Antworten von dir. Pilzkopfsicherung an Fenstern, sinnvoll oder bringt nichts?
Auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil jeder Einbruch, der im Versuch stecken bleibt, über den freuen wir uns, und wir freuen uns, wenn die Täter keinen Erfolg haben.
Und was es genau mit Pilzkopfsicherung auf sich hat, was das genau ist, darum wird es in der nächsten Folge gehen. In jeder Wohnung gibt es ein gutes Versteck für Schmuck und Bargeld, das kein Einbrecher findet. Richtig oder falsch?
Ob das kein Einbrecher findet, das möchte ich jetzt nicht zu 100% sagen. Aber wenn man nach dem Einbruch sich mal in seiner Wohnung umschaut oder im Haus umschaut, wo die Täter gesucht haben, dann weiß man, dass das Schlafzimmer kein gutes Versteck ist, aber dass es schon Örtlichkeiten gibt, in denen die Täter gar nicht suchen oder sehr wenig suchen. Und da könnte man dann am besten sein Hab und Gut verstecken. Aber am allerbesten ist Geld zum Beispiel auf der Bank aufgehoben und nicht zu Hause. Und die Frage ist auch, ob der Schmuck vielleicht auch in einem Schließfach besser aufgehoben ist, als den zu Hause im Schlafzimmer aufzubewahren. Zumindest den, den man nicht alltäglich benutzt.
Also theoretisch gibt es sehr gute Verstecke, aber im Idealfall sind die Wertgegenstände nicht in der Wohnung oder nicht im Haus aufbewahrt. Und die letzte Frage. Ich bin nur ganz kurz weg. Da muss ich die Wohnung nicht abschließen. Die Fenster können auf Kipp bleiben. Gute Idee oder eher nicht?
Bitte schließen Sie Ihre Wohnungstür ab. Und jedes auf Kipp stehende Fenster ist eine Einladung für jeden Täter. Wenn er an dem Objekt vorbeigeht und sieht ein auf Kipp stehendes Fenster, wird er sofort zugreifen.
Absolut eine Einladung für Täter. Genau. Frauke Krause, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Einblick in deine Arbeit.
Sehr gerne, danke.
Ich habe es eben schon kurz angerissen. In der nächsten Folge geht es um das Thema Einbruchschutz, technischer Schutz. Was kann ich tun, um es Einbrechern so schwer wie möglich zu machen? Ich bin im Gespräch mit einem Experten der Polizei, der Antworten hat auf alles, was mit Einbruchprävention zu tun hat. Infos finden Sie aber natürlich auch auf unserer Internetseite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss und bis dann.